Servus und herzlich willkommen zur 78. Episode des The Rise of Bodybuilding Podcast. Mein Name ist Marc Hohmann, ich bin lizenzierter Personal Trainer und Online-Coach aus Siegen und in der heutigen Folge habe ich Tobias Büchner erneut zu Gast. Es geht um den Weg auf die Bühne und warum so viele Leute noch nicht ready für die Bühne sind und auch noch nicht ready kommen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, nochmal herzlich willkommen an alle. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe heute erneut einen Gast und zwar ja, meinen Coach Tobias Büchner. Wir wollen heute über das Thema den Weg auf die Bühne reden, warum viele noch nicht ready auf die Bühne gehen und im Endeffekt, was die richtige Vorbereitung für eine Natural Bodybuilding Bühne ist. Erstmal herzlich willkommen, Tobi. Wie geht's dir? Für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch gerne einmal kurz vor.
Hey Marc, also erstmal erneut danke für die Einladung. Ich glaube, es ist jetzt mein dritter oder vierter Besuch auf dem Podcast bei dir.
Ja, ich glaube auch vierter Urlaub.
Irgendwie so. Dritte oder vierte Sache, ja. Das heißt, die meisten, die den Podcast regelmäßig hören, werden mich kennen. Ja, aber ansonsten für die, die neu dabei sind. Tobias Büchner, mittlerweile 30, komme aus Wien, bin Fulltime Prep-Coach oder Online-Coach, spezialisiert auf Prep-Kunden. Bedeutet, ich coach eigentlich nur Personen, die oder nur noch Personen, die auf die Bühne wollen. Das Ganze, wie gesagt, hauptberuflich jetzt seit 3 Jahren selbstständig und mehr gibt es, glaube ich, nicht, was wirklich wichtig ist. Ja,
sehr gut. Auf jeden Fall gut. Ja, ich denke, die meisten werden dich noch kennen von den letzten Folgen. Wie gesagt, es soll heute kurz darum gehen, oder nicht kurz, sondern es soll darum gehen, warum es wichtig ist, die richtige Vorbereitung zu haben, bevor man auf die Bühne geht und dementsprechend nicht ready kommt und ja, Platzierungen verpasst oder generell einfach diesen Prozess nicht komplett zu Ende durchlebt, weil man einfach noch nicht diesen Inside-Out-Look hat und dementsprechend ja, die Prep nur bedingt erfolgreich abgeschlossen hat. Was denkst du, was ist so der Main-Fehler? Zeit oder was denkst du?
Genau, also wenn wir jetzt mal von der physischen Ausgangslage sprechen, ja, also wie die Person eigentlich aussehen muss, bevor sie in die Wettkampfvorbereitung startet, die in der Regel, würde ich sagen, für den Durchschnitt 28 bis 32 Wochen betragen wird. Mhm. Ja, das ist, denke ich, eine Zeit. Also das sind auch die ganzen Athleten, die ich auf die Bühne schicke, sind ungefähr 28 bis 32 Wochen. Ich glaube, die längste ist sogar 35 Wochen. Von Start bis zur ersten Show, ja, darf man nicht vergessen. Das heißt, die Gesamtdauer der Prep wird dann nochmal gute 3 bis 4 Wochen mehr gehen. Also kann es gut sein, dass eine Prep 30 bis 40 Wochen geht in Summe. Wie gesagt, diese Zeit, die wird es brauchen. Und damit man eben nur diese Zeit braucht, ja, und in dieser Zeit eben auch nur ein gewisses Maß an Körpergewicht verlieren muss, weil du kannst natürlich auch in 30 Wochen mehr, oder kannst ja in 30 Wochen bedingt viel Körpergewicht verlieren. Wie viel ist dann die Frage, beziehungsweise wie viel ist halt nötig, um möglichst viel Muskelmasse zu behalten, ist dann die Frage. Und da scheitert schon mal bei den meisten, dass einfach zu wenig Zeit eingeplant wird für die Gesamtdauer der Prep und dass halt auch die Ausgangslage im Hinblick auf den Körperfettanteil nicht so ausschaut, wie sie aussehen müsste, ja, damit eben in dieser langen Zeit auch nur ein gewisses Maß an Körpergewicht verloren werden muss. Ja, und eine ziemlich gute Ausgangslage, um das vielleicht so ein bisschen an Werten festzumachen, ist, wenn du am Ende 12-18% vom Gesamtkörpergewicht verlieren musst. Ja, das heißt so im Schnitt 15% und bedeutet, wenn eine Person am Ende 85 Kilo auf der Bühne hat, also wirklich abgezogen, dann sollte halt der Startpunkt irgendwo maximal 100 Kilo betragen. Mhm. Ja, und das Ganze lässt sich eigentlich ganz gut auf den Durchschnitt übertragen. Ja, klar, je nachdem, wie groß, wie schwer die Person ist, kann sie vielleicht ein bisschen mehr verlieren, ohne groß Einbüße zu verzeichnen. Aber also roundabout 15% vom Bodyweight ist ein ziemlich, ziemlich guter Richtwert und auch ein guter Startpunkt. Und dann darf man nicht vergessen, dass die Ausgangslage halt auch nur die halbe Miete ist. Ja, also ich probiere das meinen Leuten immer wieder mitzugeben, dass das nur die Basis ist, um eine erfolgreiche Prep zu machen. Das nimmt einem aber nicht die eigentliche Arbeit ab. Ja, weil die eigentliche Arbeit in der Prep, die muss halt trotzdem passieren, weil diese 15%, die du dann nur noch abnehmen musst in 30 Wochen, die müssen halt trotzdem weg. Ja, das heißt, eine gute Ausgangslage bringt dich im Endeffekt erstmal nur in die Position, dass das Ganze so angenehm wie möglich wird. Ja, aber angenehm wird es halt nicht. Du hast selber schon eine Prep hinter dir, du weißt, wie das am Ende ist. Auch wenn du eben nur wenig Gewicht verlieren musst in Summe, wird es trotzdem hart und da kommt keiner drum herum. Auch wenn er beim Prep-Start schon Streifen auf der Schulter hat oder irgendwo anders, weil die Körperfettverteilung entsprechend gut ist, ist, wie gesagt, die physische Ausgangslage erstmal nur die halbe Miete.
Das stimmt. Ich musste es, glaube ich, sogar insgesamt, was waren es? 25 Kilo. Ich glaube, so 25 Kilo habe ich verloren und ich war ja noch nicht 100% ready. Ja. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass halt Corona währenddessen war und ich auch zeitweise zu Hause trainieren musste und nicht das komplette Equipment zur Verfügung hatte und dementsprechend sicherlich nicht die optimalste Ausgangslage war. Aber wie du schon sagst, ja, also, oder nicht gesagt hast, aber vorher beschrieben hast, war im Endeffekt dann auch meine Ausgangsform einfach zu fett. Genau, das
Das ist halt einfach bei dem Großteil aller Leute. Ja, weil die meisten unterschätzen wirklich, wie lean sie am Ende werden können. Ja, wenn genügend Muskelmasse da auch da ist, ist ganz klar. Und wie sie dann zum Start halt auch ausschauen müssen, weil wenn du halt zum Start schon leichte Beinteilung hast und Sixpack-Ansatz und ich meine, hängt ja immer von der Körperverteilung ab. Ja, manche haben das zum Start nicht und das ist auch okay. Aber das sollte halt, du solltest halt kein Look haben, wo du weißt, hey, da müssen 20 Kilo plus weg. Ich meine, ich habe auch schon Preps hinter mir oder mit Athleten hinter mir, die, also letztes Jahr hat einer,
Der Robert, glaube ich, ne?
Genau, der hat am Ende, glaube ich, 35 Kilo verloren. Ich meine, das war damals eh schon im Vorfeld, habe ich ihm gesagt, du, das wird von Anfang an bis Ende einfach eine komplette Tortur. Ja, der hat das durchgezogen. Ja, das war auch wirklich heftig, aber hundertprozentig. Ne? Und das wissen wir mit, auch jetzt nach der Prep, auch wie er sich jetzt Post-Prep entwickelt, wissen wir, dass der hätte besser aussehen können auf der Bühne, wenn der halt nicht so viel hätte abnehmen müssen. Ne? Weil die Ausgangs-, also, dass bei 35 Kilo Gewichtsverlust Muskelmasse dabei ist, das ist obvious, ja. Also, weil selbst wenn du nur 15% abnehmen musst, wird ein bisschen Muskelmasse dabei draufgehen. Ja, vielleicht ein ganz kleines bisschen. Und bei 35 Kilo,
Ist schon mal eine
ja,
andere Nummer.
hundertprozentig. Ne?
Was wog
Deswegen,
der am Ende auf der Bühne?
also ich glaube, unser Lowest Weigh-In waren 77,5, 78.
Der ist recht
Ja,
groß, oder?
und wie groß ist der Robert? Ich weiß es gar nicht genau.
1,80,
Also, geladen waren es
1,85
dann immer so
so.
um die 80, 81. Nee, der wird so 1,83. 82 sowas.
Okay, sowas im Dreh. Das heißt,
Genau.
der
Ja, aber
war
der ist halt
schon
mit,
eine ordentliche.
111 in die Prep rein. Ne?
Aber
Und
war
das
dann
ist
auch
halt
ein
schon.
ordentlicher Bulle dann.
Ja, der hat schon Muskelmasse mitgebracht. Ne? Ich glaube, der braucht mehr Rückseite, mehr Beine noch für die nächste Prep. Aber das war schon sehr, sehr ordentlich. Und der hat auch dafür auf den Wettkampf, wo er stand, sehr gut ausgesehen. Er hat in Ungarn dritten Platz gemacht. Beim Grand Prix war in einer sehr guten WNBF-Klasse knapp am Finale vorbei und hat sich auch bei den Worlds ziemlich gut geschlagen. Aber der hätte noch besser aussehen können, wenn er halt mit der anderen Ausgangslage. Der kam halt zu mir, da muss ich halt auch dazu sagen, ne, ich sorge ja eigentlich im Vorfeld dafür, dass meine Leute gut ausschauen. Aber der kam halt zur Prep zu mir. Ne? Und ich glaube, heute würde ich ihn auch nicht mehr annehmen mit dem Wissen, dass eben so eine Sache nahezu unmöglich ist oder halt für nicht das beste Resultat sorgt. Da würde ich einfach sagen: Hey, pass auf, kommst jetzt zu mir. Wir sorgen dafür, dass wir das ganze Jahr eine gute Pre-Prep machen und nächstes Jahr gehst du in die Prep rein und die Sache passt.
Ja.
Aber ja, war eine Erfahrung, habe ich extrem viel mitgenommen. Es war auch, also wir haben wirklich das Maximum rausgeholt aus dieser Zusammenarbeit und werden jetzt einfach, wie gesagt, für die nächste Prep dafür sorgen, dass das Ganze nochmal ein bisschen besser wird, weil dann auch das Endergebnis nochmal deutlich, deutlich besser wird.
Das heißt, du hast gesagt, er hat so viel abnehmen müssen. Wie viel hat er denn pro Woche abnehmen müssen und
Der
wie viele
hat
Wochen
über
waren
die
das?
ersten. Der hat über die ersten, glaube ich, 18 Wochen 18 Kilo verloren. Also jede Woche ein Kilo gedroppt.
Okay.
Ja, also das war schon, ich bin in die Prep rein und habe gedacht, okay, wenn diese Rate of Loss nicht gehalten werden kann, dann müssen wir nach 10 Wochen oder so abbrechen. Ne? Aber der hat halt ein Kilo nach dem anderen abgeworfen und irgendwann war halt der Punkt, ne, wenn jemand so viel verliert, dann kannst du eh nicht sagen, machen wir nicht mehr. Ne? Dann müssen wir einfach da durch. Und der Robert ist auf jeden Fall ein harter Hund so und hat das halt bis zum Ende durchgezogen, weil der war halt von, ich glaube, 1. Februar bis 19. November war der auf Diät. Ne? Und der hat halt das Glück gehabt, sage ich mal, dass er mit sehr viel Kalorien sehr viel verloren hat. Aber irgendwann ist die Kalorienanzahl halt wurscht. Ne? Also irgendwann ist er vom Körperfettanteil abhängig, wie hart du leidest. Und dann kannst du auch noch 3000 Kalorien essen, geht dir trotzdem scheiße. Ne? Und
Naja, das
deswegen.
stimmt. Bei mir waren es auch, glaube ich, insgesamt 9,5 Monate, also auch lange Zeit.
Ja, also wie gesagt, ich sitze. Vielleicht nicht das Optimum, ne, was wir jetzt hier gerade durchgehen,
Das
aber
stimmt.
darüber können wir gleich sprechen, wie das vielleicht im Detail ausschaut, was dann eine gute Timeframe sind. Es ist alles machbar, aber wenn man halt darauf aus ist, das bestmögliche Resultat zu erzielen, dann sollte im Hinblick auf die physische Ausgangslage schon etwas Vorarbeit geleistet werden. Und die psychische Komponente, die können wir sicherlich auch noch mit aufgreifen, die ist dann nochmal ein ganz anderer Punkt.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Du hast gerade schon angesprochen, wenn sie nicht in Form sind vor dem Wettkampf, beziehungsweise vor Start der Wettkampfdiät, machst du eine sogenannte Pre-Prep-Diät. Für alle, die das nicht kennen, vielleicht willst du einmal ganz kurz erklären.
Eine Pre-Prep ist im Endeffekt einfach nur eine Vordiät, ja, die im Optimalfall so 3 bis 6 Monate vor Prep-Start, mittlerweile würde ich sagen eher 3 bis 4 Monate vor Prep-Start beendet wird, ja, weil die Zwischenphase zwischen Pre-Prep-Ende und eigentlich dem Prep-Start, wenn die zu lang ist, habe ich das Gefühl, wird erstens diese gute Ausgangslage, die man sich erarbeitet hat, wieder ein bisschen verdattelt und auch
wahrscheinlich der Fokus verloren ein bisschen wieder.
Ne? Genau, der Fokus geht verloren. Deswegen strukturiere ich es mittlerweile so, dass, gehen wir mal davon aus, Prep-Start ist im Februar, was so für die meisten Leute, die im Herbst starten, eine sehr realistische Sache ist. Ja, dann sollte meiner Meinung nach die Pre-Prep spätestens Ende November fertig sein. Ja, ja. Und dann kann man wieder rückrechnen, wie lange ungefähr so eine Pre-Prep dauern sollte. Das kommt halt auch auf den Athleten an, die Ausgangslage. Gehen wir mal von 10 bis 16 Wochen aus. Die rechnest du dann zurück. Das heißt, eine Pre-Prep wird im Optimalfall irgendwann so im Juni, Juli, August angesetzt. Ja, ja, je nachdem, was ich da vor mir habe. Und dann halt durchgezogen. Es werden Daten gesammelt. Es wird die Ausgangslage dahingehend optimiert, dass halt einfach mal so diese ersten 10 Kilo, ne, die der Robert jetzt zum Beispiel zu viel hatte, oder auch du, ne, du hast auch gesagt, du hast 25 Kilo verloren, wenn du die mal weghaust, ja, in dieser Pre-Prep, dann brauchst du die schon mal nicht abnehmen. Und dann wird geschaut, dass dieser Build-Up, also diese Zwischenzeit zwischen Pre-Prep und Prep-Start, halt sehr moderat angegangen wird, ne, weil wenn du dann in den 3 Monaten wieder 5-6 Kilo da drauf haust von den 10, die du verloren hast, dann bist du fast wieder an dem Punkt, wo du eigentlich vorher warst.
Das stimmt.
Das ist auch nicht in der Sache. Das heißt, diese Zwischenzeit, die darf halt nicht unterschätzt werden. Und wenn man jetzt beide oder alle 3 Phasen, also Pre-Prep, Build-Up und Prep, hernimmt und sich überlegt, wie lang das eigentlich ist, dann bist du meiner Meinung nach, immer Jahr, wenn du dich für eine Prep entscheidest, roundabout 1 Jahr mit diesem Prep-Kontext behaftet. Und das sind Zeiträume, die die wenigsten halt auf dem Schirm haben, ne, weil sie denken, naja, Herbst 2024, genau, gehe ich auf die Bühne, naja, dann gehe ich in die Diät halt so, genau, 20 Wochen, 25 Wochen vorher. Ich meine, das Bewusstsein wird mittlerweile deutlich besser dafür, aber es ist immer noch so, dass die Ausgangslagen verschissen werden und es ist immer noch so, dass die Leute nicht ganz auf dem Schirm haben, wann sie eigentlich in die Wettkampfdiät rein müssen.
Ja,
und die meisten unterschätzen halt, wie viel sie verlieren müssen.
Ja, es muss immer mehr runter, als man denkt, ne?
Ja, es bringt dir auch nichts, wenn du positiv schätzt, sondern du musst dir eher negativ schätzen. Also eher sagen, hey, ich schätze 3 Kilo weniger, als es eigentlich sind. Wenn es 3 Kilo mehr sind am Ende, oder 2 von mir aus, dann ist es ja der größte Luxus. Dann kannst du in der Prep Fahrt rausnehmen, du kannst schauen, dass du mit mehr Refeeds, Dietpacks und sowas weiterarbeitest.
Stimmt.
Aber wenn du halt am Ende merkst, es sind doch nochmal 3 mehr,
ja,
dann bist du langsam irgendwann im Arsch.
Ja, passend auch zu den Zeiträumen, die du eben beschrieben hast. Berdan, ein Athlet von mir, ist ja auch aktuell jetzt in der Wettkampfdiät seit 2 Wochen. Und da haben wir auch tatsächlich im, ich glaube Juli den Prep-Cut gestartet, bis zu Oktober, auch so 4 Monate, hat 10 Kilo verloren, von 95 bis 85, und war jetzt wieder 4 Monate im Überschuss. Und jetzt geht es in die Diät. Startpunkt war, der hat sich nochmal gut gehen lassen, war 92. Aber die Form ist ganz anders als letztes Jahr, 95 vor dem Pre-Prep-Cut. Und jetzt ist er 2 Wochen da auf Diät, was ja ein Witz ist an Zeitraum. Und er ist jetzt so lean wie am Ende des Pre-Prep-Cuts. Also ich habe die Bilder verglichen im gleichen Licht. Er sieht exakt gleich aus vom Körperfett. Und er wiegt aber jetzt 5 Kilo mehr als im Oktober. Also das ist schon krass. Logisch, krass, natürlich auch mehr Essensvolumen wahrscheinlich. Ende der Diät ist der Magen immer leerer, dazu jetzt. Und der ist aktuell bei 3.100 so circa, aber der ist auch geisteskrank, der macht 5-mal die Woche Cardio, was nicht geplant ist von meiner Seite aus, er macht es einfach, weil es ihm Spaß macht, und der macht 15.000 Schritte am Tag bis 20.000, je nachdem. Und ja, was ich nur sagen wollte, ist, dass im Endeffekt er jetzt schon auch der Arm ist 2 weeks out so vom KFA, Beine haben auch schon gute Einschnitte, und wir sind ja jetzt ein halbes Jahr vor der Zeit. Dass man halt auch dahingehend dann, ich hatte nämlich die Prep ungefähr geplant, wie für alle 4 Wochen ein bisschen mehr Kalorien im Deload, ne, Aktivität etwas runter, sodass wir mal wieder den Körper entspannen können. Im Juli auch noch ein Diet Break von 2 Wochen, und um dann nochmal ihnen die Batterien so gut es geht aufzuladen. Und ja, aber jetzt muss ich nochmal alles überwerfen, Anführungsstrichen, weil wenn wir so weitermachen, also er verliert auch ungefähr 1 Kilo die Woche, also die Kalorien werden jetzt bald dann erhöht, und wir werden wahrscheinlich den Diet Break entweder früher setzen oder sogar 2 machen, weil er einfach so schnell aktuell Körperfett verliert, was enorm ist, dass man halt nicht das Problem hat, was wahrscheinlich auch gibt, oder gibt es logischerweise, dass man zu früh ready ist. Ne? Wenn er jetzt schon 8 Wochen vor dem ersten Wettkampf komplett ready wäre, würde es ja auch nicht den Sinn haben.
Das ist ja irgendwo die Kunst, dass du halt, genau, immer dieses in der Zeit, ja, und nicht vor oder nach der Zeit. Also ich denke, wie gesagt, wenn man sich so einen Zeitstrahl oder so eine optimale Planung einfach anschaut, ja, und du hast einen linearen Strich beispielsweise, oder von mir aus ist es auch so ein Gezacke nach unten, ja, solange du dich irgendwo in einem Bereich drüber oder drunter, der nicht zu weit weg ist von dieser Linie, aufhältst, ist eigentlich immer alles okay. Wenn du immer so ein bisschen vor der Zeit bist, ist es eigentlich extrem hilfreich, weil immer genau auf der Zeit zu sein, ist auch schwierig, sehr trügerisch. Ja, ist trügerisch, weil lass mal ein, zwei Wochen oder eine Woche sein, wo die Person vielleicht krank ist oder ist irgendwas vorgefallen oder was auch immer. Und dann ist die Sache schon, dann kommst du schon wieder in Zeitstress. Und das ist ja eigentlich was du immer vermeiden willst. Mhm. Was immer mal wieder vorkommt, weil wie gesagt, in 6 Monaten oder in 8 Monaten Wettkampfdiät wird immer irgendwas sein.
Das stimmt.
Diese Illusion darf man sich nicht hingeben. Aber man kann halt dafür sorgen, dass man dann in diesen Phasen trotzdem möglichst stressfrei mit allem umgehen kann, weil man halt vor der Zeit ist.
Ja, das stimmt. Ich war auch erstaunt, so erst beispielsweise eingewogen, die ersten Tag der Diät, ne, mit 92 Kilo, 91,5 so, und ist jetzt schon nach 2 Wochen Diät bei 87,9. Also das ist schon lowest weight. Also das ist schon enorm.
Das ist auf jeden Fall viel, ja.
Ja, und das und trotz Refeed jetzt schon bei den Deload-Tagen ist das Gewicht weiter gesunken. Also es ist schon interessant, auch wie man generell, kennst du selber, dass man auch reaktiv, dass man dynamisch etwas anpassen muss. Ne? Dass es nichts vorher komplett geplant ist und so wird es gemacht, sondern man muss immer anpassen.
Genau, davon lebt die Prep irgendwo, dass du immer zu den entsprechenden Zeitpunkten halt weißt, was zu tun ist.
Das stimmt. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen über die Fehler gesprochen. Du hast zusammengefasst, das ist im Endeffekt der Timeframe, beachtet werden sollte und man sich nicht viel zu spät Gedanken darüber machen sollte. Ja, ich möchte jetzt auf die Bühne, ja, plane ich mal 20 Wochen, nein, das passt schon. Und dann muss aber erstens, plant man dann mit 10 Kilo, die runter müssen, sind aber doch 20 oder 15. Dementsprechend sollte man sich immer bewusst sein und wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich eine objektive Meinung nochmal einholen, weil man selber, wenn man jetzt noch nie selber oder selber Coach ist oder selbst eine Wettkampfdiät gemacht hat, das auch schlecht beurteilen kann. Und du hast dann noch den Punkt mentale Komponente bzw. Psyche angesprochen. Was würdest du sagen, ist der größte Fehler dahingehend?
Ja, ich meine, im Hinblick aufs Mindset, was finde ich nochmal, ich will nicht sagen stärker mit in die Ausgangslage reinspielt, aber halt mindestens genau den gleichen Stellenwert hat wie der Körperfettanteil, den du da vorher erarbeitest, ist einfach, dass du mit der richtigen Erwartungshaltung in das Ganze reingehst, wo die meisten einfach schon ja, falsch geprägt sind durch Social Media auch und auch durch zu wenig Wissen einfach, ja, was letztendlich auf der Bühne verlangt wird, wie man aussehen muss und wer da sonst noch alles halt so kommt, ja, also inwieweit man halt Dinge beeinflussen kann oder nicht. Da mangelt es, glaube ich, schon am allermeisten und das halt einfach auch nicht ganz so klar ist, glaube ich, den meisten, was es heißt, eben zu einer Wettkampfvorbereitung ja zu sagen, im Hinblick auf Verzicht in sehr vielen anderen Bereichen.
Ja.
Ja, und auch im Hinblick auf negativen Impact, negative Begleitsymptome sämtlicher Art. Ja, da wird sich zwar im Vorfeld viel mit auseinandergesetzt und viele machen auch den Eindruck, dass sie das verstanden haben, aber wenn es dann von ihnen letztendlich auch verlangt wird, dann ist es auf einmal.
Sehen Sie es nicht ein oder das Ego ist
ja, dann. Genau, also dann ist es so, okay, pass auf, du hast dich vorher genug damit auseinandergesetzt und jetzt, wo es hart wird, jetzt musst du das halt auch umsetzen. Ne? Nicht nur einfach abnicken, sondern du musst Kalorien akkurat tracken, du kannst nirgendwo mehr auswärts essen gehen, dein Schlaf wird schlechter, du wirst launischer, Training wird härter, Training wird keinen Spaß mehr machen. All diese ganzen Punkte, die sind halt für die meisten vom Kopf her schwer zu verkraften, ja, auch wo sie dann am Ende im Körpergewicht landen, ne, auf einmal werden sie leichter, als sie eigentlich sein wollen und all der ganze Krempel, der am Ende halt damit reinspielt, weil am Ende ist es ja nur noch ein Mindgame, so, das ist ja nicht mehr groß, da geht es ja nicht mehr groß drum, auch als Coach da irgendwie Trainingsplananpassung zu treffen oder die Kalorien jetzt irgendwo da vorzugehen, beziehungsweise den Leuten einfach, es geht darum, den Leuten klarzumachen, was sie halt tun müssen, damit sie am Ende auf der Bühne so stehen, wie sie können, beziehungsweise von Anfang an wollten, ja. Und das ist ein Punkt, wie gesagt, wo die meisten, glaube ich, mit der falschen Erwartungshaltung reingehen und mit dem Ding, naja, das wird eh alles Spaß machen, das wird toll, das wird eine Erfahrung, ja. Und dann kommt die Realität, ja, und die schaut halt anders aus.
ist die Frage, ob es vielleicht auch durch Social Media etwas anders geprägt wird, dass der Eindruck
na, 100%ig.
Viel entsteht,
100%ig.
So entsteht, ja. Dass es Friede, Freude, Eierkuchen ist.
Social Media ist super toll für Dokumentation und auch zum Aufklären und alles, aber Social Media bringt dich in der Prep halt, kann ich halt auch ziemlich stark nach hinten ziehen oder nach unten ziehen, wenn du dann halt anfängst, dich zu vergleichen und nach rechts schaust und nach links schaust und das nachmachen willst und der macht dies und der macht das, warum mache ich das nicht? So halt, ne? Also das sind halt einfach Punkte, wo man sich im Vorfeld halt immer wieder fragt, okay, also ich meine, wenn ich einen Kunden auf die Bühne schicke, ne, dann schaue ich ja im Vorfeld, dass neben dieser Pre-Prep auch Verhaltensmuster analysiert werden in der Diät, wie geht die Person mit akkuratem Tracking um, wie schauen die Routinen aus, kann die Person sich an Kalorienvorgaben halten, denkt die jetzt groß schon über Essen nach, sehr früh in der Pre-Prep, wo es eigentlich um nichts geht und all der ganze Stuff und wie geht sie auch mit dem Training um, hat sie das Gefühl, dass sie mit weniger Kalorien schwächer wird, ja, das sind ja alles Marker schon, die ich so im Vorfeld ein bisschen begutachte, weil es für mich Warnsignale sind für die eigentliche Prep, wo ich mir dann so denke, okay, jetzt machen wir hier eine Pre-Prep, wo du, keine Ahnung, von 30% auf 20% von dem eigentlichen Stage Rate runter musst und dich kostet das schon viel Kraft oder das bringt dich schon an dein Limit, dann brauchst du erst gar nicht in den Wettkampf-Diät reingehen, ne, weil da wirst du früher oder später wirst du dann halt dran zerbrechen. Ne, und deswegen will ich da im Vorfeld eigentlich schon schauen, dass die Leute da richtig eingestellt sind, aber trotzdem kann ich als Coach halt nur bedingte Dinge kontrollieren und vorbereiten. Am Ende ist halt immer noch der Athlet derjenige, der ausführt.
Vor allem da ist der Aspekt des Online-Coachings vielleicht negativ, in Anführungsstrichen, ne? Dass man die Leute halt, ich denke, wenn jetzt mal jemand vor Ort hat, ne, dass man den wöchentlich sieht oder so, das ist nochmal eine andere Komponente. Ne? Also da können wir logischerweise da nichts für, weil wir Online-Coaches sind.
Aber naja, pass auf, ich kann ja theoretisch, oder ich mache mit meinen Prep-Clients jede Woche einen Call,
okay.
Ja, also als Team. Und ich kann mir auch, wenn ich merke, es brennt gerade, kann ich jederzeit mit einer Person einen Call ausmachen und mich die persönlich abholen. Ja, aber weil ein Coach, der vor Ort ist, der kann ja auch nicht jetzt jeden Tag auf dein Essen schauen, der steht nicht jeden Tag neben dir, der ist ja auch nicht immer verfügbar. Es ist, wie gesagt, eher dann das Gesamtumfeld, was den Einfluss macht auf das Verhalten von der Person. Ja, wie schaut es familiär aus im Hinblick auf das Verständnis? Wie macht die Freundin, der Freund das Ganze mit? Wie schaut mein Freundeskreis aus? Ist der Bodybuilding-affin? Ist der nicht Bodybuilding-affin? Wie schaut das Gym aus? Wie sind die Leute da drauf? Guckt mich jeder dumm an, weil ich ein bisschen rumschreie, weil das Training hart ist. Und so Punkte, die sind halt, finde ich, viel ausschlaggebender dann für einen positiven oder negativen Prep-Verlauf, wie jetzt, ob der Coach halt jede Woche greifbar ist. Weil jeder von meinen Clients kann mich jederzeit erreichen, wenn er das will. Und wenn ich weiß, dass es schlimm ist, dann kann ich mich jederzeit mit dem zusammentun und so ein Face-Call ausmachen. Ja, natürlich kann ich ihn dann nicht in den Arm nehmen und sagen, hey, pass auf, das wird schon alles schön und gut. Aber dafür bin ich auch nicht da. Ne? Also ich kann ihm dann zwar schon gut zureden, aber der braucht jetzt kein haptisches Feedback von mir. Ne? Ja. Es ist wichtig, ja.
Dass die Worte das schon regeln können. Voll. Aber wie du sagst, der Coach, der kann einem zwar an die Hand nehmen und einem den Weg leiten, aber die Arbeit muss man doch selber machen.
Immer.
Ja. Das ist, glaube ich, auch oft eine falsche Vorstellung. Ne? Auch wenn Leute sich jemanden suchen, der ihnen hilft beim Abnehmen oder bei sonst was, die geben dir Geld und denken, du machst das dann für die.
Vor allem ist es auch oft eine Gefahr, dass irgendwann der Prep so ein bisschen das Gefühl entsteht, hey, der Coach will mir was Böses oder warum cuttet der mir jetzt wieder die Kalorien, warum muss ich jetzt noch mehr Schritte machen? Dabei ist eigentlich jeder Schritt, den ich als Coach für den Athlet entscheidet, den er selber nicht gehen wird und der ja eigentlich zu seinem eigenen Besten ist. Ja, weil ich als Coach will ja nicht gegen meinen Kunden arbeiten, sondern ich will ja für ihn, mit ihm arbeiten. Ja, aber je nachdem, wie die Person halt gerade drauf ist, wie der emotionale State ist, der sich in der Prep halt auch von Stunde zu Stunde verändern kann, kann halt die gleiche Aussage komplett unterschiedlich aufgenommen werden. Ne? Also ich kann dem sagen, hey, guten Morgen, und der kann sagen, hey, guten Morgen, oder der kann sagen, was ist, nerv mich nicht so auf die Art. Ne? Also das sind halt Punkte, die es dann in der Prep am Ende für beide Seiten, je näher es zum Wettkampf geht, immer trickier macht und wo man halt immer mehr auf seine Worte auch Acht geben muss, die Kommunikation immer intensiver wird und da halt mit viel Geschick und Empathie, aber zeitgleich auch eben mit dieser Striktheit, weil eben diese Deadline da ist, dafür sorgen muss, dass die Person ans Ziel kommt, weil wie gesagt, jetzt wie man eine Prep gestartet, die Infos, die sind ja alle da. Ne? Ja. Die kann sich jeder holen, aber
Theorie und Praxis.
Warum halt nicht viele Leute genau das Ganze an die Mann bringen, ist halt einfach, weil da halt mehr dazugehört, ne, am Ende. Und das ist halt das, was dann den Unterschied macht.
Ja. Ich glaube auch in Bezug aufs Training ist es schwierig. Viele Leute, ich selber auch, haben manche Lifts, ne, wo man sich so emotional attached, und das Lernen abzustellen ist, weil man logischerweise nicht mehr stärker wird oder zu einem gewissen Grad vielleicht schon, aber ab einem gewissen Punkt entweder das Gewicht halten kann oder halt senken muss, weil es halt einfach so ist.
Ja, ja. Haben wir eh alle. Ja. Ne? Das ist auch, denke ich, in der Prep zumindest für einen langen Zeitraum eher zweitrangig. Mhm. Das wird dann am Ende hin halt auch ein Punkt. Aber es ist, wie gesagt, eher so ein bisschen dieser ganze Alltagsstuff, die Summe dieser Kleinigkeiten, die Leute dann am Ende so ein bisschen zum Verzweifeln bringt oder an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit bringt.
Ja, das stimmt. Ich denke, es ist auch wichtig, dahingehend zu helfen, dass keiner in dieses Loch kommt. Ne? Weil ich glaube, wenn du einmal dran zerbrichst, ist es schwierig, da wieder rauszukommen.
Es ist sicherlich hart, aber also dass es kleine Tiefs in der Prep geben wird,
klar, das ist ganz normal.
Das ist klar, ne? Ist ganz klar. Die Frage ist halt, wie gesagt, wie wird das Ganze kommuniziert, wie wird das Ganze angegangen und wie gefestigt ist die Person halt auch eben in ihrem Tun, in ihrem Ziel, in ihrer Disziplin, dass sie dann sich auch sowas wieder rausholt. Ne? Mhm. Weil man kann sich definitiv von Kleinigkeiten gut erholen. Aber wenn halt einer hergeht und sagt, na, das war's jetzt und das ist keine Chance mehr, klar, dann ist die Person gebrochen und dann kannst du auch nicht mehr viel machen, aber da denke ich mir dann immer, wie wichtig ist dir das Ganze eigentlich? Hm. Was
hast du schon den Fall, dass jemand gesagt hat, im Endeffekt, so, er hört auf? Ich weiß, der Philipp, der hat gesagt, er hatte das vor, aber hat es dann noch nicht gemacht und hat es ja wieder gut in die Spur zurückgefunden.
Mit Bodybuilding oder mit der Prep?
Prep jetzt eher. Das war jetzt allgemein Bodybuilding, aber jetzt auf die Prep bezogen.
Genau. In der Prep war es ja dann so, dass beim Philipp, wenn du den jetzt als Beispiel nimmst, wo wir dann gesagt haben, okay, wir beenden das Ganze, weil einfach nicht mehr, weil einfach dieser Drive nicht mehr da war, nach dem einen gröberen Vorfall. Und das muss man dann halt auch einfach hinnehmen. Ich meine, ich habe damals eh probiert, ihn entsprechend wieder zu richten, und das hat ja auch für dann 2 Wochen funktioniert, aber irgendwann war es dann halt einfach, war halt einfach der Zug abgefahren, ja. So, ne? Und das ist natürlich dann unfassbar traurig, ne, für beide Seiten, weil gerade beim Philipp, ne, der, ich meine, das weißt du ja, das habe ich mir schon mal gesagt, der hat so ein Potenzial und hat so eine geile Form auf die Bühne gebracht, und der wird das auch irgendwann, im Optimalfall nächstes Jahr, auf die Bühne stellen, ne, weil er jetzt auch einfach dann sicherlich auf solche Dinge vorbereitet sind, weil ich glaube, das Problem ist, dass die Leute nicht davon ausgehen, dass sowas passiert, also dass was Gröberes sie einfach da raushaut, und das ist dann einfach so dieses, wenn sie nicht damit gerechnet haben, dann haut sich halt auch deutlich stärker weg. Ne? Ja, ja. Wenn du es im Vorfeld mit einplanst oder dich zumindest, du dieses Szenario trotzdem im Hinterkopf hast, du musst dich ja jetzt nicht, musst ja nicht in die Prep reingehen mit dem Gedanke, okay, es wird passieren, ich muss mich darauf vorbereiten, sondern du musst dich darauf vorbereiten, dass es passieren kann, aber nicht, dass du reingehst, dass es nicht passieren wird. Mhm. Ja? Und das sind halt einfach dann diese Unterschiede, die dich dann halt stärker oder weniger stark aus der Bahn werfen. Mhm.
Generell, was glaubst du, ist ein Grund oder was sind Gründe dafür, dass Leute, die jahrelang schon trainieren, jahrelang hart trainieren, noch nicht bereit sind, auf die Bühne zu gehen?
Naja, jahrelanges Training, wenn es richtig ist, wird dich ja zumindest muskelmassetechnisch auf jeden Fall in die Position bringen, dass du auf die Bühne kannst. Mhm. Ja, das denke ich schon. Gehen wir davon aus, die Person trainiert 2 Jahre lang, aber nicht richtig, dann ist halt auf mangelnde Muskelmasse ist der Grund, warum die Person nicht auf die Bühne kann. Ja, aber was, wie gesagt, eher der größere Aspekt ist, ist einfach, dass die falsche Erwartungshaltung und die falsche Ausgangslage da ist im Hinblick auf die physische und psychische Komponente, und sich an solche bekloppten Dinge wie unter 85 Kilo gehe ich nie auf die Bühne, das will ich mindestens wiegen. Das gibt es immer noch.
Ne? Das ist immer bei noch, mir auch so. Eigentlich, also, ich war letztes Mal 80 auf der Bühne und noch nicht 100% ready, ja. Und mein Ziel ist es eigentlich, wieder auf die Bühne zu gehen, wenn ich mindestens 85 Kilo wiege. Weil sonst denke ich, hat das bei über 1,90 keinen Sinn, auf die Bühne zu gehen.
Also ich habe dich jetzt gar nicht gemeint.
Also ja, ich weiß, weil war nicht auf mich bezogen, nein, aber ist mir selber eingefallen, weil du sagst, es gibt immer noch solche Leute.
Ja, ich denke mir halt, das Ding ist, am Ende fragt ja niemand auf der Bühne, wie schwer du bist.
Klar.
Ne? Und wir sehen ja jedes Jahr, dass nicht der Schwerste in der Klasse gewinnt. Mhm. Ne? Das ist immer wieder ein klares Statement. Ne? Ich nehme gerne Fabian Fahret als Beispiel. Jeder, der weiß, wie der ausschaut und weiß, was der gewogen hat.
Um die 80, ja. Ne? 82 oder so.
Nee, der war deutlich drunter. Also der hat 76, 77 Kilo gewogen.
Gut, die ist aber auch relativ klein, ne?
Ja, klein, aber der war trotzdem in seiner Klasse nicht der Allerschwerste.
Nee, aber er sieht sehr schwer aus. Ist da wieder die Illusion.
Genau, er sieht halt sehr, das ist der Punkt. Das ist halt auf der Bühne, ist die einzige Nummer, die wichtig ist, ist deine Startnummer, ja, dass der Judge weiß, wie er dich zu bewerten hat. Aber sonst ist halt Kalorienintake, Körpergewicht, Körperfettanteil, Bankdrück-PR, Squat-PR, Hebe-PR, Carbs zum Laden, all die ganzen anderen Measurements, ja, Bizepsumfang, Quad-Umfang, keine Ahnung, also alle möglichen Zahlen, halt komplett irrelevant. Und ich glaube, das sind Dinge, da klammern sich halt einfach unnötig viele Leute dran oder geben den Ding deutlich mehr Wert, als sie letztendlich haben. Ja. Und ja, ich denke, mangelnde Aufklärung, mangelndes Wissen ist dann mit ein Grund, warum viele sich nicht zu einer Prep committen können oder eben auch eine Prep nicht durchstehen. Mhm. Und halt kein Coach, ja. Was gerade bei First-Timern, denke ich, immer wieder ein Knackpunkt ist, weil es gibt sicherlich First-Timer, die es auch ohne Coach weit schaffen, ne, weil sie einfach clever genug sind, weil sie das einfach im Fingerspitzengefühl haben. Ja, ich meine, auch wieder Fabian Fahrrad, der sich die ganze Prep über nicht gewogen hat, ja, und keinen Coach hat, so, das machst du halt nicht einfach mal so, ne, der hat ja auch, glaube ich, schon 3 Preps oder so hinter sich, aber
hat sich echt nicht gewogen? Das
gibt's halt immer wieder. Na, der hat sich nicht gewogen.
Ja, krass.
Also er hat sich so einmal im Monat oder so gewogen. Ich hab einmal mit ihm einen Podcast gemacht, vor einem halben Jahr sowas, wo wir ihn gefragt haben, na, was wiegst du aktuell? Und er hat gesagt, na, weiß ich nicht, ich habe mich letzte Mal vor einem Monat beim Dexascan gewogen. Und Daniel und ich haben so gesagt, okay, ja, gut. Und er sagt halt, ja, er braucht das nicht, er fühlt es, weil es sein Körper ihm sagt, so. Und er kann dann aufgrund dessen halt einfach auch die Anpassung treffen. Ja, gut, bitte. Ne? Einer von 100 kann sowas. Oder von 1000 von mir aus. Der Rest ist besser dran, wenn er vor allem am Anfang erstmal abgibt und sich auf jemanden verlässt, der entsprechende Erfahrung hat. Mhm. Und das sind ja auch manche nicht bereit, weil sie glauben, ja, ich trainiere jetzt so lange, ich weiß eh so viel, ich kann auch eine Wettkampf-Diät alleine machen. Mhm. Kennen manche sicher, aber nicht alle. Oder die wenigsten.
Mhm. Das stimmt.
Ja,
das stimmt. Was denkst du, ja, was sind die wichtigsten Schritte der Wettkampfvorbereitung? Also wir haben einmal schon mal angesprochen, man sollte ca. 15% des Gewichts verlieren, was man vorher hat. Ja, wichtig logischerweise auch Posing. Was wird zum Training? Natürlich auch seine Berechtigung, auch essentiell. Was fällt dir noch so ein? Sind Sachen, die sehr wichtig sind, deiner Meinung nach?
Also im Hinblick auf die Ausgangslage ist es vielleicht auch noch relevant, dass wir halt möglichst hohen Kalorienintake haben, ja, der so hoch halt wie irgendwie möglich ist, möglichst geringen Energieoutput, ja, also dass wir einfach jetzt nicht mit extrem hohen Schrittmengen, außer der Alltag gibt es halt vor, ja, in die Prep reingehen, sondern dass wir da vielleicht einfach schauen, okay, dass über den Aufbau irgendwo ein moderates Maß an Schritten etabliert wird, damit wir das Tool halt in der Prep auch nutzen können, um das auszubauen, ne? Weil das wäre jetzt, wenn wir deinen Kunden jetzt hernehmen mit 15.000 bis 20.000 Schritten, was du vorhin gesagt hast, wenn der das durch den Alltag, sag ich mal, erreicht, genau, dann ist das halt ein Punkt, den kannst du halt nicht verändern, weil du kannst halt zu der Person nicht sagen, hey, geh bitte in deinem Alltag, in der Arbeit weniger Schritte, das geht ja nicht, ja. Aber du kannst halt zumindest dafür sorgen, dass nicht noch zusätzliche Schritte gemacht werden. Mhm. Ja, und das ist eine Sache, die halt extrem wichtig ist, im Vorfeld schon mal zu etablieren, Kalorien, wie gesagt, so hoch wie möglich zu bringen, dafür zu sorgen, dass die Person eine gute Essensroutine hat, ja, sich mit der Prep nicht erst überlegen muss, was sie isst und wann sie es isst, sondern dass halt da schon im Vorfeld so ein bisschen drauf geschaut wird, dass die Person dann ihre 3 bis 6 Mahlzeiten hat, ums Training herum entsprechend performanceorientiert ist, ne, also diese Punkte in den Blick auf die Ernährung abdecken. Training hast du schon angesprochen, da gibt es ja jetzt nicht so viel, zumindest nicht für den Anfang, ne, da muss einfach geschaut werden, dass eine gewisse Trainingsroutine gefestigt ist, dass muskelgruppentechnisch jetzt keine allzu große Spezialisierung stattfindet, also kein ungleichmäßiges Verhältnis von Volumen. Das würde ich dann zum Prep-Start auf jeden Fall ein bisschen umverteilen. Und ja, Posing sollte natürlich eine gewisse Basis da sein, die dann mit der Prep auf jeden Fall ausgebaut wird. Ja, ich sehe es häufig, dass halt Leute zu früh in der Prep zu viel Posing üben und sich dann so ein bisschen ausbrennen.
Okay.
Ja,
das was würdest du so eine als real oder realistische Zahl, wie oft die Woche?
Das hängt natürlich von dem Posing-Skill ab, den die Person schon hat. Mhm. Ne? Aber wenn ich sage, jemand hat eine solide Basis, was das Posing angeht, was über die Check-ins etabliert wurde durch die eine oder andere Online-Posing-Stunde und die Person steht schon gut da, ja, dann kann die zusätzlich zum Check-in in der ersten Woche von mir oder in den ersten Wochen zusätzlich einmal Post-Workout zum Beispiel posen. Also 2-mal in der Woche, 2 Runden beispielsweise. Ja, und das Ganze kann dann über die Zeit immer weiter ausgebaut werden, bis man vielleicht irgendwann darauf aus ist, dass man täglich post, ja. Aber wenn ich am Anfang an reingehe und übe täglich, dann ist einfach die Lust auf Posing, dann, wenn es wirklich hart wird und es auch sein muss, weil du musst halt am Ende immer noch posen. Du kannst nicht nur am Anfang posen und dann irgendwann aufhören und dann fängst du wieder an, sondern es muss ja immer wieder abgerufen werden. Und wenn du dann am Anfang zu viel machst, wenn du jetzt nicht gerade der Rough Diesel bist, der sowieso aufsteht und direkt eine Kür hinzaubert, dann, glaube ich, zerlegt es die meisten.
Hm. Ja. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Was denkst du zu dem Aspekt Positivität, positiv bleiben, gerade im Voranschreiten der Wettkampfdiät?
Ja, es spielt ja auch wieder mit in das Mindset-Thema rein, ne? dass man halt mit dem Gedanken in die Prep geht, dass man halt vor allem sich auf die Dinge konzentriert, die man kontrollieren kann. Mhm. Also den Spruch kennen wir alle, kontrollieren, was du kontrollieren kannst. Und das ist so eine simple Sache, aber die wenigsten können das wirklich verinnerlichen, ne? Weil die wenigsten können dann, wenn das von einem verlangt wird, das auch umsetzen. Ja? Und wenn dann das kleinste Hindernis kommt, lassen sich viele halt recht schnell den Wind aus den Segeln nehmen. Und das ist ein Punkt, wo dann halt eben wieder dieses positive Denken, nicht dieses in den Tunnel fallen und deprimiert in den Alltag reingehen und ist alles scheiße und bla bla bla, wo das natürlich dann, wenn du so drauf bist, einen deutlich größeren negativen Impact hat auf den Prep-Verlauf, wie wenn du eben weißt, hey, ich habe jemanden im Background, ich bin gut in der Zeit, ich komme gut mit diesem Problem zurecht, ich weiß, was zu tun ist, ich setze einfach um, ich kontrolliere, was ich kontrollieren kann. Ja? Und schon ist das ein komplett anderes Bild und das Problem wird sich auch ganz anders lösen. Ja, aber da spielt halt viel mit rein und das ist im Vorfeld immer leicht zu sagen, aber wie es dann in der Praxis ausschaut, halt immer so eine Sache.
Ja, das stimmt. Theorie und Praxis sind da auch wieder Unterschiede. Aber ich denke auch, dass es wichtig ist, so gut es geht, positiv zu bleiben, weil wie du sagst, es bringt nichts, wenn man deprimiert und depressiv durch den Alltag geht, weil alles scheiße ist, weil man niedrige Kalorien hat, sondern man wächst und entwickelt sich auch einfach weiter dabei.
Genau, es fehlt halt oft einfach diese Akzeptanz für die Situation. Ja. Ja, es ist einfach, wenn du halt ärgerst, dass deine Kalorien immer weniger werden.
Ist halt, glaube ich, das Ego. Also es ist wieder das Ego, was damit reinspielt. Dass einfach, ja, aber, einfach genau. Ja, diese Akzeptanz, weil das Ego sagt, nee, ich muss aber 500 Kalorien mehr essen, um abzunehmen. Also, und ich will 500 mehr essen, aber gleich viel abnehmen. Oder will die 85 Kilo auf der Bühne wiegen oder 80 Kilo. Ich will nicht darunter wiegen, weil einfach das Ego sagt, sonst bist du zu schlecht. Oder? Aber es interessiert halt.
Es ist auch ganz interessant, dass das sind ja Punkte, die man eigentlich vom First Time erwarten würde. Mhm. Ne? Aber das passiert halt auch Leuten, die schon mal auf Prep waren oder schon zwei Preps gemacht haben. Mhm. Ja? Die dann sagen, ja, in der letzten Prep war das aber so und so. Und jetzt bin ich auf einmal schon so tief. Ja, ist halt einfach so. Es ist halt einfach dann so. Man muss sich immer wieder neu auf die ganzen Sachen einstellen. Wenn du dich dann dran klammerst, dass du mal mehr gegessen hast oder dass du mal mehr gewogen hast, aber da vielleicht dicker warst, so, das ist halt, du musst dich immer wieder auf den Moment konzentrieren. Ja. Und viele Daten aus vergangenen Preps, die sind nur bedingt hilfreich. Also die helfen dir so ein bisschen im Hinblick auf die Stage-Rate-Einschätzung und wie dein Körper vielleicht auch auf Cardio reagiert oder wie du auf Refeeds reagierst, aber am Ende ist dann jede neue Prep, neues Kapitel und
Körper verändert dann sich ja wieder auch, neu drauf eingestellt. Je nachdem, genau. Mehr Bewegung, ja, genau. Weniger Bewegung und.
Genau. Ja, mehr Stressor, ja. Äußere Stressoren, die dann wieder dazu führen, dass du schlechter Fett verlierst. Also alles Punkte, die dann halt einfach da zum Tragen kommen. Ja.
Das stimmt auf jeden Fall. Hm. Ja, noch einmal vielleicht zu zusammenfassend, was würdest du sagen, sind die Punkte, die sowohl körperlich als auch trainingsbezogen, als auch psychisch das Wichtigste sind für ein Fundament, für eine erfolgreiche Prep?
Genügend Zeit, richtige Ausgangslage im Hinblick auf den Körperfettanteil, also Gewichtsverlust in der Prep, richtige Erwartungshaltung, also das richtige Mindset, und dann bist du eigentlich schon gut dabei. Und dann muss dir klar sein, dass das alles nur die Basis ist, damit die Prep einigermaßen gut läuft und dass dann aber die eigentliche Arbeit erst beginnt. Ja.
Ja, dass das nicht die Arbeit ist, sondern wie schon gesagt, dass dann der harte Teil erst anfängt.
Genau.
It's time to work.
Es ist wirklich so. Ja. It's time to work.
Das stimmt. Ja, in diesem Sinne war es das von dieser Folge. Wenn die Leute sagen, Tobi ist ein cooler Typ, zu dem würde ich gerne, wobei du ja gerade keine Klienten mehr annimmst, aber wenn sie theoretisch Interesse haben, wo finden sie dich?
Also wenn irgendein Monster zuhört, ja, was auf die Bühne will, dann darf er sich gerne melden. Aber ansonsten sind tatsächlich Coachingplätze aktuell sehr, sehr rar. Zumal, wie gesagt, auch einfach nur noch mit Wettkampfambitionen irgendwas offen ist, beziehungsweise man sich dann drüber unterhalten kann. tbcoaching.de ist meine Webseite, ja, für Wettkampfanfragen, oder primär eigentlich alles über Instagram bei Tobias-Büchner mit UE und dann nochmal ein Unterstrich, oder eben bei The Age of Iron mal vorbeihören, bei eigener Podcast mit Daniel Kubik. Da gibt es auch immer nette Infos, aber wie gesagt, zum Kontakt, in Kontakt mit mir treten, Instagram oder Webseite.
Sehr gut. Und jetzt darfst du noch einen Tipp an die Zuhörer geben. Was ist der für deine oder für die Prep von denen?
Erwarte nichts. Ja, das ist das Allerwichtigste. Das sage ich auch jedes Jahr. Allen Leuten, keine Erwartung haben an irgendwas. Ja, egal, Erwartung an Prep-Verlauf, Prep-Ende, Kalorien, Trainingsverlauf, Look, was auch immer. Ja, erwarte einfach gar nichts. Geh einfach unvoreingenommen in das Ganze rein und schau, dass du dir einfach jeden Tag den Arsch aufreißt. Weil wenn du jeden Tag dein Bestes gibst, ja, und die Vorgaben einhältst, dann wird zu 99% ein gutes Ergebnis rauskommen.
Mit diesen Worten verabschieden wir uns für die heutige Folge und ich wünsche euch noch einen erfolgreichen Tag.
In diesem Sinne, haut rein.
Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts freuen. Wenn du mehr von mir sehen möchtest, schau gerne auf meiner Website www.homanbodybuilding.de vorbei und gerne kannst du auch den Podcast in deinem Instagram-Feed teilen. Du findest mich auf Instagram unter Marc Homan.